in der Reihe der messianischen Psalmen, die wir bisher betrachtet haben, sind wir bis 107 gekommen. Nun, weitere ganz ausgesprochene messianische Psalmen sind 109 und 110. Wir nehmen heute zuerst 110 dran und dann das weitere Mal 109. Ist nämlich ganz wichtig, dass wir dann auch die Verbindung machen. Die Reihenfolge ist hier wieder sehr augenscheinlich eben von Gott inspiriert. Aber wir werden den Zusammenhang besser verstehen, wenn wir bereits verstanden haben, was Psalm 110 wirklich beinhaltet. Liest jemand Psalm 110 zu Beginn, bitte.
Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben.
Danke. Psalm 110 ist eine der am meisten zitierten Psalmen im Neuen Testament. Und das zeigt uns an, dass der Heilige Geist hier in ganz besonderer Weise eben auf Christus hingewiesen hat. Wir schauen uns zunächst mal den ersten Vers genauer an und schauen, was der Herr Jesus dazu selber gesagt hat in Matthäus. Und zwar Matthäus 22, Verse 41 bis 46. Im Zusammenhang geht es hier um den Dienstag vor Karfreitag. Der Jesus war den ganzen Tag über im Tempel und wurde von verschiedenen Gruppen des Judentums angegangen, die versuchten, ihn anzugreifen. Ganz offen oder auch hinterhältig. Und der Jesus hat alle diese Angriffe abgewehrt mit überwältigenden Antworten. Am Schluss konnten sie einfach nichts mehr sagen. Und als er so alle Feinde zum Schweigen gebracht hatte, stellt er an diesem Tag noch eine Frage. Und die wird ihm aber nicht beantwortet. Das ist jetzt eben dieser Abschnitt. Liest jemand? 22, Vers 41 und folgende.
Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen.
Und diese Frage hat der Jesus dem orthodoxen Judentum gestellt und sie ist bis heute nicht beantwortet worden. Vom Judentum insgesamt, aber von Abertausenden im Lauf der vergangenen 2000 Jahren, nämlich Juden, die zum Glauben gekommen sind an den Messias. Nun, also ganz wichtig ist, dass wer hat den Psalm geschrieben? Das wurde nämlich nicht vorgelesen. Jawohl, also die Bemerkung im Psalm 110 von David, ein Psalm, Das ist auch inspiriert, das gehört auch zum Text. Das ist also nicht irgendwie ein eingefügter Zwischentitel, wie es solche gibt, je nach Bibelausgabe, um sich besser zurechtzufinden. Nein, diese Titel sind ursprünglich, die gehören mit dazu. Also es ist wichtig zu wissen, hier spricht David. Und nun, was will der Herr Jesus wissen? Er sagt ganz allgemein, was dünkt euch über den Christus? Und da müssen wir immer wieder daran denken, Christus, latinisiert Christus, das ist nichts anderes als die Übersetzung des hebräischen Messias. Wenn wir Christus hören, denken wir normalerweise spontan, das ist ein Name. Aber eigentlich ist es ein Titel. Also Christus meint einfach griechisch das gleiche wie hebräisch Messias. Die Frage ist hier also, was denkt ihr eigentlich über die Person des Messias, so wie im Alten Testament dargestellt wird? Und da müssen wir wissen, dass das pharisäische Judentum bis heute behauptet, der Messias, wenn er kommt, ist ein gewöhnlicher Mensch. Er ist nicht Gott, einfach ein Mensch. Und nun, der Jesus nimmt Psalm 110 auf und sagt, also wie ist das mit dem Messias? Von wem soll er abstammen? Wessen Sohn soll er sein? Und das wussten sie sofort. Davids Sohn. Nämlich aus welchen Stellen sehen wir das im Alten Testament, dass der Messias von David abstammen sollte?
Aus dem Hause Davids.
Ja, wo sehen wir das, dass der Messias aus dem Haus Davids kommen muss? Im Alten Testament.
Samuel 7, aber ich weiß nicht, 2. oder 1.
Jawohl, 2. Samuel 7, aber vielleicht nehmen wir noch eine noch deutlichere Stelle, aber das wäre schon eine Antwort. Aber noch eindeutiger nehmen wir Jeremia 23. Jeremia 23, Verse 5 und 6.
Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit.
Ja, vielleicht noch bis Vers 8, das gehört ja alles zusammen.
Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen.
Jawohl. Also, klar, ein Spross, der von David abstammt, und das wird der Herrscher der Endzeit sein. Und zwar, die Endzeit ist hier die Zeit, in der das Ereignis vom Auszug aus Ägypten durch ein anderes Ereignis von noch großartiger, also noch großartigeres Phänomen stattfinden wird, nämlich die Rückkehr der Juden nicht aus einem Land, eben aus Ägypten, sondern aus allen Ländern. Und besonders wird noch erwähnt, welches Land? Das Land des Nordens. Und heute ist es ja auch so, dass Juden heimgekehrt sind aus allen 5 Kontinenten, aber ein Drittel kam aus dem Land des Nordens. Also Russland und ehemalige Sowjetstaaten. Darum steht auch das hier so im Vordergrund, aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und da in der Endzeit wird dann eben der Herrscher kommen, aber ganz klar aus dem Haus Davids. So war also klar, der Messias muss ein Nachkomme sein von David. Ein biologischer Nachkomme, darum wird das auch verglichen mit einem Spross. Wie in der Pflanzenwelt eben der Spross eine biologische Fortsetzung ist, der schon bestandenen Pflanze. Und so hat man im Judentum gesagt, ja, der Messias wird ein Mensch sein, er stammt von David ab, aber eben er wird nicht mehr sein als ein gewöhnlicher Mensch. Und jetzt stellt der Herr Jesus welche Frage? Ja, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Also er nennt den Messias, und da muss ich jetzt natürlich sagen, im Judentum ist das von alters her eine ganz klare Sache, dass Psalm 110 vom Messias spricht. Das bezweifelt niemand. Und darum konnte der Herr so fragen, ja, aber wie ist das nun? David nennt seinen Sohn mein Herr. Das ist doch ziemlich ungewöhnlich. Wer von uns würde seinen Sohn oder seine Söhne mein Herr oder meine Herren nennen? Ist ja nicht nötig, oder? Aber ich meine, es gibt das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Aber in dieser Weise gibt es eben nicht das Gebot, dass der Vater eben quasi die Söhne eben wie Herren behandeln müsste. Nun, das ist die Frage. Ja, wenn das ein ganz normaler Mensch ist und er stammt von David ab, aber David nennt ihn mein Herr. Und sie konnten keine Antwort geben. Und die Frage ist offen fürs Judentum bis heute. Und sie kann nur beantwortet werden, wenn man anerkennt, ja, der Messias muss eben Gott und Mensch in einer Person sein. Und dann ist es erklärt. Wo finden wir im Alten Testament Hinweise oder klare Zeugnisse, dass der Messias wirklich Gott sein soll?
Jesaja 11.
Schlagen wir mal auf. Meinst du wirklich 11? Oder 9? Ja, welche Stelle wäre vorgeschlagen in Jesaja? Aber wo steht da etwas über die Gottheit des Messias? Da wird einfach wieder gesagt, dass er ein Reis, ein Schössling ist aus dem Stumpf Isais, also aus der Linie von David. Isai war ja der Vater von David. Hier wird nicht David erwähnt, sondern Isai, um ihm klar zu machen, der Messias wird der große David sein. Also so wie der direkte Nachkomme von Isai war David. Und hier wird dann gesprochen über den Nachkommen von Isai, der einmal über die ganze Welt herrschen wird, um zu zeigen, der große David, das ist der Messias. Aber hier wird jetzt nicht die Gottheit betont, aber wir bleiben gleich in der Nähe. Jesaja 9, Vers 6. Wer liest? Je nach Bibelausgabe sind vielleicht die Verse anders gezählt. Da muss man ein paar Verse verschoben lesen. Es steht das Gleiche drin, nur andere Verseinteilung. Wer liest 9, Vers 6, denn ein Kind?
Das ist 5.
Gut.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst.
Jawohl. Also hier wird der Messias mit mehreren Namen bezeichnet. Und einer dieser Namen ist starker Gott. El Gibor. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr klare Aussage, was die Gottheit Christi anbetrifft. Und dieser Ausdruck El Gibor kommt übrigens noch einmal vor in der Bibel, und zwar in Jesaja 10. Das ist noch interessant, das gerade so nacheinander zu lesen. Zwei Stellen, El Gibor, Kapitel 9, Vers 5, beziehungsweise 6, und nun Kapitel 10, wer liest Vers 20 und 21. Da geht es um den Überrest Israels, der in der Endzeit sich bekehren wird. Ja, wer liest?
An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Überrest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen, in Treue. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
Jawohl. Und das ist wieder El Gibor. Der Überrest wird umkehrt zum starken Gott. Und dieser starke Gott wird im Vers 20 eben beschrieben als Yahweh, der Ewige, der Heilige Israels. Aber das Ganze ist natürlich umso brisanter, weil das eben so nahe bei Jesaja 9, Vers 5 ist. Da ist ja vom Messias die Rede. Er ist ein Mensch, denn ein Kind ist uns geboren. Er ist ein Mensch. Aber trägt den Namen El Gibor. Und zu diesem Messias, der Gott ist, wird eben der Überrest Israels in der Endzeit umkehren, indem er ihn eben als Gott und Menschen anerkennen wird. Also das ist ein sehr eindrückliches Zeugnis. Einmal, ich habe das auch schon erzählt, für die es noch nie gehört haben, war ich auf dem Zürcher Bahnhof und hatte Traktate verteilt und kam ins Gespräch mit einer Person und dann sagte die mir, dieser Mann, ja, ihr seid Götzendiener. Warum? Ihr betet einen Menschen an. Und dann, es wurde dann klar, er war Jude. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich ist Jesus Christus Mensch, aber der Messias ist eben auch Gott und das steht im Alten Testament. Also Juden gegenüber muss man dann sagen, im Tanach. So wird das Alte Testament im Judentum genannt. Und dann war interessiert zu hören, was die Argumente sind. Und da habe ich auch Jesaja 9 erwähnt und noch ein paar andere. Und schließlich seine Reaktion, sie können gut reden. Ja, das Wort Gottes ist wirklich, das war der Hammer. Er konnte nichts dagegen sagen. Aber wollen wir vielleicht noch ein paar Stellen dazu nehmen? Außer Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 35. Jawohl. Und zwar, liest du vor oder jemand anders? Jesaja 35, 4. Und etwas weiter auch.
Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark. Fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgehen und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzend wird die Zunge des Stummen.
Jawohl. Und das ganze Kapitel beschreibt eigentlich das messianische Königreich am Ende der Zeit. Aber das Kommen des Messias wird hier so beschrieben, Vers 4, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe euer Gott, im Sinn von euer Gott kommt. Denn danach heißt es, er selbst kommt und wird euch retten. Ja, und dann könnten wir noch aufschlagen, Micha 5, Vers 1.
Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den tausend Schafen von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.
Auch hier ist es nun wichtig, dass man weiß, in der rabbinischen Literatur, also von Alters her, wurde Micha 5, Vers 1, auf den Messias bezogen. In dem wichtigen Targum zu den Propheten von Jonathan ben Uziel, das ist eine aramäische Übersetzung der Propheten, die man üblicherweise in den Rabbinerbibeln drin hat. Man hat mit der größten Schrift hat man den hebräischen Grundtext und dann etwas kleinere Schrift hat man die Targumim, also die Übersetzungen auf Aramäisch und eben bei den Propheten Jonathan ben Uziel. Und dann hat man die mittelalterlichen großen Kommentatoren wie Rashi, Abravanel und so weiter, wieder in kleinerer Schrift. Die Schriftgröße zeigt immer an, was wie wichtig ist. Ja? Und die Targumim kommen also gerade nach dem Grundtext in der Größe. Und dort ist es so übersetzt, und du Bethlehem Ephrata, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll, und da wird gleich noch eingefügt auf Aramäisch Meschicha, der Messias. Also es sind so kleine erläuternde Zufügungen in der Übersetzung drin, und da wird ganz klar gemacht, das ist der Messias. Nun, was wird vom Messias hier gesagt? Er wird aus Bethlehem kommen. Und darum wusste man von alters her, der Messias wird einmal in Bethlehem geboren werden. Wie Jesaja 9, Vers 5 sagt, ein Kind ist uns geboren. Und zwar in Bethlehem. Aber, sagt der Bibeltext, seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und dann sagte ich eben diesem Mann am Bahnhof, ja, wenn er in Bethlehem geboren wird, ist er ein Mensch. Und wenn seine Ausgänge von der Ewigkeit her ist, dann ist er Gott. Ja, und dann vielleicht noch zum Schluss, es gäbe ja noch viel mehr, aber noch eine Stelle, Zacharja 12. Vers 10. Da wird über die Zeit gesprochen, wenn der Messias kommen wird, um das Königtum hier auf Erden zu übernehmen. Liest jemand Zacharja 12, Vers 10?
Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden auf mich sehen, den sie verschossen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen.
Danke. Nun stellt sich die Frage, wer ist der Sprecher? Wer sagt, ich werde ausgießen? Ja, worauf gründest du das? Vers 1 macht es klar. Nämlich, bitte.
Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt.
Ja, oder sogar vorher noch, Ausspruch des Wortes des Herrn, also Jahwehs, über Israel. Und dann, es spricht,
der.
Ja, es spricht Jahwe. Also es ist der Eigenname Gottes, das heißt der Ewigseinende, der Unwandelbare, ohne Anfang, ohne Ende, der das Sein in sich selbst hat, in sich selbst ist. Und ja, die ganze Rede nachher ist immer Jahwe. Das heißt, die ganzen Kapitel 12, 13, 14 sind sein Reden. Da ist also klar, Vers 10, und ich werde über das Haus Davids, über die Bewohner von Jerusalem, den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Es spricht Jahwe. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und da kriegen wir ein Problem. Wie kann man den Ewigen durchbohren? Ja, aber ich meine, Gott kann man ja nicht durchbohren. Und wenn ein Jude diesen Text nüchtern liest, sagt er sich ganz klar, hier spricht Jahwe. Und jetzt heißt es von hier, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Jahwe durchbohren, wie soll das gehen? Das geht, indem eben Gott Mensch wurde. Als Mensch. Und da wird wieder klar, der Messias muss Gott und Mensch in einer Person sein. Und es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass auch im Talmud, im Traktat Sukkah 52a, im babylonischen Talmud und im Jerusalemer Talmud, im Traktat Sukkah 55a, wird diese Stelle auf den Messias bezogen. Es ist unglaublich. Man wüsste es ganz genau. Und trotzdem werden dann die Schlussfolgerungen nicht gezogen. Ist der Messias? Es spricht ja Gott. Sie werden mich durchbohren. Es ist Gott, der sagt, sie werden mich durchbohren. Also geht es hier um jemanden, der Gott und Mensch in einer Person ist. Und natürlich könnte dann jemand sagen, ja, halt. Plötzlich ändert es ja hier im Satz. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Also sie werden weinen, wie wenn Eltern den einzigen Sohn verlieren, der stirbt. Bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Ja, wie kann man das jetzt erklären? Dass hier plötzlich, jetzt spricht doch jemand anders. Oder zuerst spricht jemand, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, aber der Satz ist noch nicht zu Ende und sie werden über ihn wehklagen. Ja, sag's doch, Peter.
Mit dem Menschen so. Wehklagen.
Ja, aber die Frage ist, wenn ja Kapitel 12, Vers 1 sagt, hier im ganzen Kapitel spricht Yahweh, wie kommt es denn, dass plötzlich die Person wechselt im Satz?
Der Vater spricht über seinen Sohn.
Genau, und das ist auch der Punkt, dass ohne die Lehre der Dreieinheit Gottes geht das gar nicht auf. Das ist die Klärung. Es spricht immer noch Yahweh. Es ist Yahweh, der spricht, sie werden auf mich blicken, den sie gebohrt haben. Es ist immer noch Yahweh, der sagt, und sie werden über ihn wehklagen. Da wird klar, dass mehr als eine Person in der Gottheit ist. Aber es gibt nur einen Gott, nur einen Yahweh, nur einen Herrn. Aber es ist mehr als eine Person in der Gottheit. Und natürlich mit dem Licht des Neuen Testamentes, und aber eigentlich auch mit dem Alten Testament, wird klar, dass eben der Sohn Gottes kommen musste in die Welt. Und das haben wir auch schon gehabt im Psalm 2. Denn Gott nennt den Messias seinen Sohn. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich erzeugt. Und in Sprüche, da geht es natürlich um seinen Sohn Gottes sein als Mensch. Heute habe ich dich gezeugt. Aber er ist auch der ewige Sohn. Und darum steht in Sprüche 30, kennst du den Namen Gottes, des Schöpfers, und den Namen seines Sohnes? Da wird von Yahweh alttestamentlich gesprochen und von seinem Sohn. Können wir das kurz aufschlagen? Sprüche 30. Das ganze Kapitel stammt von Agur ben Jake, ein Weiser, der von sich sagt, in seiner Demut, er habe keine große Erkenntnis. Und er beschreibt da Gottes Schöpfung in Sprüche 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und das ist jetzt auch noch interessant, der Name seines Sohnes. Nicht wahr? Es wird ja, die Engel werden im Alten Testament an verschiedenen Stellen genannt, Söhne Gottes, Bnei Elohim. Hiob 1, 2, 1. Mose 6 und so weiter. Das meint, weil sie vernünftige Geschöpfe sind, mächtige Geschöpfe sind, von Gott werden sie so genannt. Aber hier wird gesagt, was ist der Name seines Sohnes? Nicht eines seiner Söhne, der Name seines Sohnes. Das ist der einzige Sohn. Und das ist die Bedeutung übrigens auch in Johannes 3, Vers 16 von der eingeborene Sohn, das heißt der einzige. Und dieser Unterschied ist wichtig. Zum Beispiel in unserem Psalm 110 heißt es doch ein Psalm von David. Da steht Le David, Mismor. Wenn hier stehen würde Mismor David, dann würde es heißen der Psalm von David. Ja? Dann würde es bedeuten, es gibt nur einen Psalm von David. Mismor David. Aber hier steht Le David, von David, ein Psalm, weil er eben noch viel mehr Psalmen geschrieben hat. Und so könnte man einen Unterschied machen im Hebräischen, aber wenn man sagt, was ist der Name und der Name seines Sohnes, dann gibt es nur einen Sohn. Das ist der einzige Sohn. Eben von Ewigkeit hier. Ja, gibt es bis dahin mal noch eine Frage? Ja, bitte.
Ja, die Sache mit der Dreieinigkeit, wo du gerade angesprochen hast.
Ja.
Steht es irgendwo in der Bibel? Also ich kenne jetzt bloß den Satz, wo Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Das würde ja heißen Zweieinigkeit. Oder es gibt ja auch bestimmte Gruppen im christlichen Bereich, wo das auch ein wenig anzweifelt. Also mit der Dreieinigkeit. Natürlich.
natürlich nichts gegen den Heiligen Geist, oder? Aber es steht nirgendwo definitiv, oder ich kenne es nicht, dass Jesus sagt, ja, der Vater und ich und der Heilige Geist sind eins.
Also da ging es jetzt um die Frage der Gottheit des Heiligen Geistes. Nicht wahr?
Der Begriff Dreieinigkeit.
Also der Begriff Dreieinheit, den finden wir nirgends in der Bibel. Der wurde nämlich geprägt von Tertullian. Das war ein bekehrter römischer Rechtsanwalt. Und der hat viele Wörter geprägt, sagen wir, für die Bibellehre. Es gibt etwa 800 lateinische Begriffe, die auf Tertullian, von Tertullian geprägt worden sein sollen. Und einer ist eben Trinitas. Dreieinigkeit, ich benutze es eigentlich nicht so, obwohl das eigentlich der übliche Ausdruck ist, denn es geht ja nicht um eine Einigkeit. Deutlicher ist es, wenn wir sagen würden, Dreieinheit. Aber weder das eine noch das andere kommt vor und auch nicht das lateinische Wort Trinitas. Aber er wollte damit eben ausdrücken, was die Bibel lehrt, dass eben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Sie haben die Stelle angeführt in Johannes 10, Vers 30. Das können wir gerade mal zunächst mal aufschlagen, bevor ich dann die eigentliche Frage beantworte. Das ist ganz wichtig, dass man das ganz korrekt versteht. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Auf Französisch ist das viel schwieriger, diesen Vers zu erklären, weil auf Französisch kann man nicht beim Wort eins unterscheiden zwischen männlich, weiblich und sächlich. Man nur männlich und weiblich. Aber hier sagt der Herr nicht, ich und der Vater sind einer, sondern sagt, ich und der Vater sind eins. Und so ist es eben im Griechischen auch. Und da hat Tertullian dann sehr schön erklärt, er hat gesagt, non unus sed unum, nicht eine Person, nicht einer, sondern eins im Wesen. Ich war, wenn der Herr gesagt hätte, ich und der Vater sind einer, heis, dann würde das heißen, es gibt nur eine Person in der Gottheit und das wäre die Leugnung der Lehre der Dreieinheit. Aber er sagt, ich und der Vater sind eins. Und jetzt, was die Gottheit des Heiligen Geistes anbetrifft, schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 5. Das ist übrigens interessant, diese Frage der Gottheit Christi war ja unwahrscheinlich angegriffen in der Zeit des dritten Jahrhunderts nach Christus. Also die Christenverfolgungen in hauptsächlich 10 Wellen waren grausam, brutal. Unzählige Christen wurden ermordet. Aber dann ging es zu Ende mit Diokletian und Konstantin kam. Und jetzt, wo alles ruhig war, kam plötzlich ein Angriff nicht mehr physischer Gewalt, sondern lehrmäßiger Gewalt. Überall wurde diskutiert im Römischen Reich. Selbst Nichtchristen haben sich für diese Fragen interessiert. Glaubst du an Dreieinigkeit? Glaubst du, dass Jesus, dass der Sohn dem Vater gleich ist? Das war das große Diskussionsthema. Und dann kam es schließlich zu dem Konzil von Nicäa 325. Und dort wurde dann durch das Konzil das Bekenntnis abgelegt, der Vater ist dem Sohn wesensmäßig gleich. Das heißt, er ist ewig wie der Vater, er ist allmächtig wie der Vater, allwissend wie der Vater. Und das hat dann einige Ruhe gebracht. Aber die Frage, ob der Heilige Geist Gott ist, das war immer noch offen. Und da wurde weiter diskutiert und das ging dann bis 381. Da fand das Konzil von Konstantinopel statt und da wurde das Bekenntnis abgelegt, der Heilige Geist ist Gott. Dann ist es natürlich wichtig, wir müssen das so festhalten wie die Reformatoren. Die Reformatoren haben die ganze katholische Kirche und das Machtsystem als unbiblisch erkannt und verworfen. Trotzdem haben die Reformatoren gesagt, wir glauben an das Bekenntnis, das in Nicäa abgelegt wurde, in Konstantinopel. Wir glauben das nicht, weil Konzilien es beschlossen haben, sondern wir glauben das, weil es in der Bibel steht. Sie haben gesagt, allein die Schrift, das hat nichts zu bedeuten, ob ein Papst oder ob Kardinäle, ob ein Konzil irgendetwas beschließt. Wenn sie etwas Falsches beschließen, was gegen die Heilige Schrift ist, verwerfen wir es. Wenn sie aber etwas beschließen, was richtig ist, dann akzeptieren wir das. Und so haben sie sich quasi diesem Bekenntnis angeschlossen, ohne irgendeine Konzilsgewalt anzuerkennen. Jetzt zum Heiligen Geist, Apostelgeschichte 5. Ja, da haben wir die Geschichte von Ananias, der Treue vortäuschen wollte, besondere Treue. Liest du gleich Apostelgeschichte 5, Vers 3.
Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott.
Und dann fiel der Tod um. Also, völlig klar, eindeutig. Der Heilige Geist wurde belogen und damit wurde nicht ein Mensch belogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und vielleicht noch eine Stelle dazu, einfach zum Aufschreiben, Hebräer 9, dort wird der Heilige Geist genannt, der ewige Geist. Hebräer 9, Vers 14. Und noch eine Stelle aus Hiob möchte ich angeben, die können wir aber aufschlagen. In der Rede von dem vierten Freund Elihu. Hiob 33, Vers 4. Ja.
Und zwar eben noch zur Apostelgeschichte 5, Vers 3.
Dann kommen wir gleich nochmal zurück.
Ach so.
Schauen wir zuerst das noch an. Und, ja, gerne. Wer liest kurz diesen Vers? Hiob 33, 4.
Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben.
Jawohl. Also hier wird der Geist Gottes als der Schöpfer des Menschen bezeichnet. Der Geist Gottes hat mich gemacht. Und damit ist dann auch klar, eben was dieser Plural bedeutet in 1. Mose 1, Vers 27. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Es war das Werk des Vaters, des Sohnes und nach Hiob 33 des Heiligen Geistes. Ja, jetzt zurück zu Apostelgeschichte 5.
Ich wollte nur fragen, war jetzt das die Sünde wider den Heiligen Geist?
Nein, man müsste übrigens besser sagen, die Lästerung des Geistes. Das wird ja gemeint, wenn man spricht von Sünde gegen den Heiligen Geist. Eigentlich müsste man sagen, die Lästerung des Geistes. Das ist eine andere Sache. Das ist das, was in Matthäus 12 beschrieben wird, wo die Pharisäer im vollen Bewusstsein, dass der Herr Jesus der Messias sein muss, sein Werk, das er durch den Heiligen Geist getan hat, als Werk des Teufels verworfen haben. Das ist dann die Lästerung des Geistes. Aber im Prinzip ist eigentlich jede Sünde, die auch ein Gläubiger tut, eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn in Epheser 4, Vers 30 steht, und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid. Und dann wird danach gesagt, dass wir alle Bitterkeit, Wut und Geschrei und so weiter und alle fehlende Bereitschaft zum Vergeben, dass wir das wegtun sollen. Das ist alles in dem Sinn Sünde gegen den Heiligen Geist, der im Gläubigen wohnt. Aber die Lästerung des Geistes, das ist eben die Sünde, wenn ein Mensch ganz bewusst und definitiv eben den Geist Gottes lästert und das Werk Christi verwirft. In Hebräer 10 ist das dann so umschrieben, den Sohn Gottes mit Füßen treten und den Geist der Gnade schmähen. Und in Hebräer 6 ist es dann dort beschrieben, von solchen, die eben abfallen und Christus wiederum kreuzigen und der Schmach preisgeben. Ja, gut. Noch eine Frage sonst? Ja. Genau, das ist der Punkt. Eine Sünde zum Tode war das bei Ananias. So wie das 1. Johannes 5 erwähnt, es gibt Sünde zum Tode und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Und da kann man nicht sagen, jetzt genau diese Sünde, die führt zum Tod, sondern das hängt dann auch von den Umständen ab. Da in Apostelgeschichte 5 war das die erste offenbare Sünde in der Gemeinde. Und Gott hat damit ein Exempel gegeben, um zu zeigen, wie heilig er ist. Und darum hat er Ananias und Sapphira weggenommen. Damit ist auch nichts gesagt über ihr ewiges Schicksal. Sondern es ist ein irdisches Gericht. Das ist eben die Sünde zum Tod. Danke. Gut, dann gehen wir zurück zu Psalm 110, Vers 1. Also wir sehen diese Dramatik in diesem messianischen Psalm. Vom Judentum anerkannt als messianisch, aber nicht erklärt, warum David eben den Messias seinen Herrn nennt. Und das kann man erst beantworten, wenn man die Gottheit des Messias anerkennt, die sowohl im Alten als auch im Neuen Testament bezeugt ist. Und jemand hat das schon erwähnt, gesagt, immer mehr wird die Gottheit Christi heute geleugnet. Das ist also eine Lehre, die wieder um sich greift, und zwar sehr hinterhältig über die Schiene des Interessens für Israel und das Judentum. Viele Christen haben in unserer Zeit ein Interesse für Israel und das Judentum bekommen. Wodurch? Indem man sieht, wie sich Prophetie erfüllt in der Bibel in Bezug auf dieses Volk. Und das hat dann eben manchmal bei vielen dazu geführt, zu einem unnüchternen Enthusiasmus, sodass man das Gefühl verbreitet, es gibt nichts Höheres als Judentum. Und eigentlich müssten wir wieder mal erkennen, dass wir ja alle eigentlich jüdisch sind, wenn wir Christen sind. Und das ist eine ganz falsche Lehre. Denn das Christentum, die Gemeinde Gottes, ist nicht eine jüdische Unterkategorie, sondern Gott hat diesen Plan gehabt von Ewigkeit her, aber als Geheimnis in seinem Herzen verborgen. Und erst als der Messias von der Masse seines Volkes verworfen war und wieder zurückgegangen ist in den Himmel, den Heiligen Geist gesandt hat, ab da hat Gott dieses Geheimnis der Gemeinde geoffenbart, wo Juden und Nicht-Juden zusammengefügt werden zu einer neuen Einheit. Und so muss man sagen, die Gemeinde Gottes ist weder jüdisch noch heidnisch, sondern das ist das Geheimnis Gottes, das von Ewigkeit verborgen war und jetzt eben enthüllt worden ist. Das haben wir ja letztes Mal ziemlich ausführlich behandelt im Zusammenhang mit den sieben Zeitaltern, wie eben dieses Geheimnis Gottes umgesetzt wurde, Wirklichkeit wurde zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche im prophetischen Plan für Israel. Da eingeschoben. Und nun eben, indem man nicht mehr sieht, was die Gemeinde ist und was Israel ist, sondern die Dinge miteinander vermischt, kommt eben immer mehr die Versuchung auf, ja, man sollte vielleicht auch ein bisschen jüdisch essen, vielleicht auch ein bisschen jüdisch sich kleiden und so weiter. Und dann eben kommt das zu einer solchen Verehrung, dass man schließlich sich sagt, ja, aber im Judentum wird die Einheit Gottes so betont, dass man sagt, es gibt nur eine Person in der Gottheit. Und so wird das zu einer Gefahr für die Christenheit. Und heute gibt es immer mehr solche Irrlehre unter den Christen, die unter dem Deckmantel, wir wollen zurück zu den jüdischen Wurzeln, diese Irrlehre hineinbringen. Und die ist tödlich. Denn dort ist die Linie eindeutig überschritten. Man muss sagen, wenn jemand die Gottheit Christi, die Gottheit des Heiligen Geistes nicht anerkennt, ist er kein Christ. Und das wurde durch den Herrn auch so festgelegt, die Taufe, die christliche Taufe, die der auferstandene Messias angeordnet hat für die Weltmission, die geschieht hier nach Matthäus 28, Vers 20, 18 bis 20, so, und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht auf die Namen, auf den Namen. Das heißt, der Täufling bekennt sich mit der Taufe zu dem einen Gott, der sich uns geoffenbart hat, und zwar, dass wir erkennen können, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und zwar so, dass die Bibel uns auch klar macht, das heißt wirklich, der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Ganz schön umschreibt das das erste Kapitel des Hebräerbriefes, wenn wir das kurz noch aufschlagen können. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Exkurs machen, ausgehend von Psalm 110, weil man hier gewappnet sein muss, um auch argumentieren zu können. Liest jemand Hebräer 1, 1 bis 3?
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat.
Ja, danke. Also, hier wird das Kommen des Messias beschrieben. Gott hat gesprochen in seinem Sohn. Und dann werden sieben Herrlichkeiten des Sohnes aufgezählt. Er ist der Erbe aller Dinge. Durch ihn wurden die Welten gemacht. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und so weiter. Und in den weiteren Versen wird diese Herrlichkeit Christi anhand von sieben Zitaten aus dem Alten Testament untermauert. Und jetzt, worum es mir geht, ist diese eine Herrlichkeit in Vers 3 und der Abdruck seines Wesens seiend. Also der Sohn ist der Abdruck des Wesens Gottes, des Vaters. Jetzt, hier steht für Abdruck Charakter auf Griechisch. Charakter bedeutet einen Siegelabdruck. Der Siegelabdruck ist genau die gleiche Schrift, die gleiche Aufschrift wie das Siegel. Und trotzdem gibt es einen Unterschied, einen ganz wesentlichen Unterschied. Ja, es ist spiegelverkehrt, spiegelbildlich. Also genau gleich und trotzdem verschieden. Und so hat der Sohn entspricht in seinem Wesen 100% dem Wesen des Vaters. Er ist Gott von Ewigkeit her. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und trotzdem ist er nicht der Vater. Und trotzdem eben, die Bibel bezeugt, es gibt nur einen Gott. Aber es gibt in der Gottheit einen Dialog und eine Kommunikation und eine Gemeinschaft. Und da ist auch interessant, was denn in diesen Versen steht, in Hebräer 1, Vers 8. Liest jemand ab Vers 7? Jawohl. Also hier spricht wieder Gott, der Vater. Und er spricht hier über die Engel, dass die Engel eben Diener sind. Und dann heißt es, in Bezug auf den Sohn, sagt er, dein Thron, o Gott. Vers 8. Also der Vater spricht seinen Sohn an mit o Gott. Das ist gewaltig, oder? So spricht der Vater zum Sohn: Oh Gott. Er sagt nicht: Mein Gott, das geht nicht. Und der Jesus sagt ja in Psalm 22, diesem Kreuzespsalm, sagt er zu Gott, dem Vater: Von Mutterschoße an bist du mein Gott. Also dadurch, dass er Mensch wurde und sich als Mensch erniedrigt hatte, nannte er Gott mein Gott. Aber das hängt also zusammen mit seiner Menschwerdung. Aber der Vater nennt den Sohn: O Gott. Ja, damit ist doch etwas Munition gegeben, um solchen Argumenten, die heute immer mehr gebracht werden, gegen die Gottheit Christi eben wirksam begegnen zu können. Übrigens so nebenbei gesagt, als Anregung, die drei Kapitel, Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1, die haben noch alle Irrlehren in 2000 Jahre Kirchengeschichte in Bezug auf die Person Jesu zerschlagen. Also dort findet man eigentlich schon alles, was man braucht, um das zerschlagen zu können.
Ich habe eine Frage im Köcher, und zwar in Jesaja 9.
Ja.
Da wird ja dieses Kind ewig Vater genannt.
Jawohl, es ist so, das Wort Vater hat ja den Sinn von Ursprung und Quelle. Und diese Stelle will nicht sagen, dass der Sohn quasi jetzt Gott Vater wäre, sondern er ist der Vater der Ewigkeit oder Vater des Zeitalters, kann man auch übersetzen, weil der Herr Jesus im tausendjährigen Reich, das letzte Zeitalter, die Fülle der Zeiten, wird er eben als König beherrschen. Und so ist er in Bezug auf die Welt, ist er quasi eben wie Josef das war. Sonst eigentlich sind wir jetzt, wäre es Zeit für Pause, dann suche ich schnell die Stelle und dann fahren wir nachher weiter. So verlieren wir keine Zeit. Wir sind stehen geblieben bei der Frage, was das bedeutet: Der Jesus ist Vater der Ewigkeit. Also Ewigkeit ist Olam, kann auch Zeitalter bedeuten. Und zwar im Zusammenhang dort eben speziell das Zeitalter des tausendjährigen Friedensreiches. Wir finden bei Josef eine ganz interessante Bezeichnung in 1. Mose 45. 1. Mose, sage ich, 41. Vers 8 ist es. Da spricht Josef zu seinen Brüdern, die ihn erkannt haben. Und so wird Josef eben zum Herrscher über die Familie Jakobs, Israels, und er ist Herrscher über die Heiden, die Ägypter. Ein Vorbild auf den Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Und da sagt er in Kapitel 45, Vers 8: Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Und dann sagt er in Vers 13: Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Also Josef wurde zum Herrscher über das ganze Ägyptenland, alles war ihm unterworfen. Und da wird dieser Ausdruck Vater für ihn verwendet. Also das heißt nicht, dass eben der Pharao von ihm abstammt, das Land Ägypten von ihm abstammt, sondern dass er eigentlich der ist, der quasi als Schützer und Regent über alles gesetzt ist. In dem Sinn eben Vater der Ewigkeit. Ja?
Der Ministerpräsident allgemein auch ein Landesvater genannt. Oder?
Genau, also ihr sagt genau das Gleiche, gleichzeitig, jawohl, genau, in diesem Sinn. Gut, gibt es noch eine Frage zu dem Thema, das wir
Es kommt auch immer wieder die Frage auf, als Jesus am Kreuz ruft: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Wie ist das zu erklären, wenn er Gott ist? Wie würdest du das beantworten?
Also die Frage, warum der Herr Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wenn er doch Gott ist? Nun, wichtig ist ja auch, dass er dort nicht sagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern mein Gott. Und da geht es eben um die Beziehung des Herrn Jesus als Mensch zu Gott. Und das müssen wir unterscheiden, eben wie das Psalm 22 deutlich macht, wo der Herr Jesus sagt, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Und am Kreuz hat der Jesus eben als Mensch unsere Schuld auf sich genommen und Gott hat sich von ihm abgewandt, als er der Sündenträger war. Und darum sagt der Herr Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich würde das eben nie sagen, der Vater hat ihn verlassen. Weil die Bibel das nicht so sagt. Wir sollten die Ausdrucksweise verwenden, wie die Bibel das sagt. Denn was eben die Gottheit und Menschheit des Herrn Jesus anbetrifft, das ist ja etwas, was unser menschliches Erkenntnisvermögen vollständig übersteigt. Wir können es nicht erfassen, wir können nur darüber sprechen und darüber nachdenken, so wie Gott uns das offenbart. Aber wir müssen das mit Zurückhaltung tun und dann eben auch, was die Beziehung des Herrn Jesus als Mensch und als ewiger Sohn Gottes zum Vater ist, auch das ist etwas, was uns übersteigt, aber das, was uns Gott darüber offenbart, das können wir aufnehmen. Es ist ähnlich wie in der Wissenschaft. Ich meine, man kann über Elektronen und Protonen sprechen und über noch kleinere Teilchen, aber im Prinzip weiß ja niemand, was das wirklich ist. Das Wesen eines Elektrons kann uns niemand erklären. Man weiß einfach, wie die negative Ladung ist und so weiter, man kann das messen, aber erfassen kann man es nicht. Also wenn wir können über Licht sprechen und man kann in der Physik sprechen über Wellenbewegung und dann kann man über Teilchenbewegung sprechen. Das sind eigentlich zwei Modelle, die sich gegenseitig widersprechen und trotzdem hat jedes für sich seine Berechtigung. Ist ja auch komisch, oder? Und sogar sogar im natürlichen Bereich gibt es Dinge, wo wir sagen müssen, es übersteigt uns im Wesen und wir können nur noch so modellhaft von der einen Seite her gesehen so sprechen, von der anderen Seite her so, aber wirklich verstehen, was Licht ist, ist eigentlich für uns Menschen bereits schon zu hoch. Also wie viel weniger können wir uns dann anmaßen, dass wir das, was Gottes Wesen anbetrifft, dass wir das erfassen können. Aber wir können davon sprechen und Gott hat es geoffenbart. Und Gott spricht durch sein Wort verständlich über diese Dinge, aber mit Zurückhaltung und mit Achtung. Und zwar so in dieser Gesinnung, wie Mose, als Gott ihm erschien, in der Wüste, im Dornbusch, und er sagt, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also diese Ehrfurcht vor Gott und seinem Wesen. Ja, bitte.
Ich habe vor einigen Tagen im Internet gelesen, dass für so etwas Tagtägliches wie Wasser wissenschaftlich noch über sehr viele Details des Wassers, Zusammensetzung, Kristallin und so weiter, noch nicht geklärt ist, obwohl es Hunderttausende von Forschungsseiten gibt zu diesem Thema.
Und eben, das ist gerade der Punkt in der Wissenschaft, man macht so viele Fortschritte und am Schluss muss man sagen, wie der Prediger, wir können das kurz aufschlagen, in Prediger, der weise Salomo sagt vor 3000 Jahren, was eben heute jeden Naturwissenschaftler wieder neu bekennen muss. Da steht in Prediger 8, Vers 17,
kann er es dennoch nicht ergründen.
Ja, ist doch eindrücklich, oder? Das ist genau das, was man in der Naturwissenschaft bis heute wiederholen muss. Es ist genau so. Man kann es nicht erfassen. Und da geht es um das Werk Gottes und nicht um das Wesen Gottes. Ja, gut, wir gehen zurück zu Psalm 110. Ja.
Ich denke, dass der Jesus es sehr wohl wusste, warum. In Psalm 22, im dritten Vers, da findet man nämlich die Begründung: Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott zu rein von Augen, um Sünde zu sehen, und als alle Wellen und Wogen des göttlichen Gerichtes über den Herrn ergangen sind, denke ich schon, dass sich Gott eben, dass er seinen Sohn verlassen hat, eben als er zur Sünde gemacht wurde, von der 6. bis zur 9. Stunde.
Ja, natürlich.
Wegen der Heiligkeit Gottes.
Hast du mich so verstanden, als würde ich sagen, das sei nicht ganz klar? Warum? Oder?
Ja, vielleicht bin ich durch die Sprosse gefallen.
Nein, ist ja gut. Das ist ja wichtig. Nein, ich wollte sagen, dass es eben nicht heißt, mein Vater, warum hast du mich verlassen, sondern mein Gott. Was eben besonders betont, dass es hier um das Verhältnis geht des Herrn Jesus als Mensch zu Gott. Und es geht weniger um das Verhältnis von ihm als dem ewigen Sohn zum ewigen Vater. Aber der Grund, warum Gott den Menschen Jesus verlassen musste, der beladen war mit unserer Schuld, ist grundlegend wichtig, dass wir das verstehen. Denn es geht darum, dass Gott Sünde hasst, und so musste der Herr Jesus von Gott getrennt werden am Kreuz, damit er immer bei uns sei.
Und er war das einzig sündlose Opfer, das es ja bis dahin nicht gab. Gott musste das selber machen.
Ganz genau. Und so war er das vollkommene Sündopfer. Klar, darum musste der Herr Jesus absolut vollkommen sein, um eben das Sündopfer zu werden. Und darum musste Gott ihn verlassen, weil er unseren Platz eingenommen hatte im Gericht. Und unser Teil wäre gewesen, ewige Trennung von Gott. Genau. Gut, gehen wir zurück zu Psalm 110. Also wir sind eigentlich nur so weit gekommen, der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David, ja? Und jetzt setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und die Erfüllung davon wird beschrieben in Markus 16 zum Beispiel. In Markus 16 wird die Auferstehung des Herrn Jesus beschrieben. Aber es geht hier weiter. Markus 16, Verse 19 und 20. Wer liest?
Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte.
Jawohl. Also wir haben in diesem Kapitel drei Dinge. Einerseits, wie der Herr Jesus erhoben wurde aus dem Grab. Dann Vers 19a, erhöht wurde in der Himmelfahrt, in den Himmel aufgenommen. Und drittens, den Ehrenplatz bekam zur Rechten Gottes auf dem Thron. Und Psalm 110 spricht jetzt also über dieses dritte, dieser Ereignisse aus Markus 16, das Sitzen zur Rechten Gottes. Warum zur Rechten, warum nicht zur Linken?
Das ist der Platz des Rechtsgelehrten. Also des Fürsprechers für den Sünder.
Ja.
Also gerichtlich. Zeichen der Macht, die rechte Hand.
Zeichen der Macht, die rechte Hand? Ja. Aber es ist doch uns aus dem alltäglichen menschlichen Leben eben doch noch viel naheliegender. Die rechte Seite ist die Seite der...
Der Ausführende, die aktive. Ja.
Wie?
Die aktive.
Ja, also, auf welch, wenn ein Mann seine Frau ehrt, auf welche Seite setzt er sie?
Auf die rechte.
Auf die rechte. Es ist die Seite der Ehre. Und so bekommt der Herr Jesus hier zu Rechten Gottes eben den Ehrenplatz. Den höchsten Platz, den es gibt. Und das entspricht eben dem, wie der Apostel Paulus das beschreibt in Philipper 2. Dort zeigt er, wie der Herr Jesus sich siebenfach erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Können wir das kurz aufschlagen? Und deswegen wurde er erhöht und es wurde ihm der höchste Platz der Ehre gegeben. Und das ist dann eben der Platz zu Rechten. Ja, liest jemand Philipper 2, Verse 5 bis 11. Also hier wird zuerst gesprochen darüber, was der Herr Jesus war vor seiner Menschwerdung, schon vor seiner Menschwerdung, da er in Gestalt Gottes war. Und interessant ist folgendes, Gestalt ist hier Morphä. Wir haben einen ähnlichen Ausdruck in Vers 7, in Gleichheit der Menschen. Und das ist dann nicht mehr Morphä, sondern ein Ausdruck, der bedeutet die äußere Übereinstimmung, das äußere Erscheinen. Und Morphä Gottes heißt also, dass er in der Gestalt, dass er das Wesen Gottes hatte. Allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und so weiter. Aber er hat das nicht als einen Raub angeschaut, Gott gleich zu sein. Das war nicht etwas, das er begehren musste, dass er an sich reißen musste. Er war Gott gleich. Der Satan als einer der höchsten Engel wollte sein wie Gott. Und so hat er das als einen Raub angesehen, Gott gleich zu sein. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Jesaja 14, Verse 12 und folgende. Aber der Jesus nicht. Und im Gegensatz dazu hat er eben nicht nach etwas gestrebt, sondern er hat sich selber erniedrigt. Und darum wird er hier in Philipper 2 als unser Vorbild für Demut vorgestellt. Und der Weg war der, erstens, er hat sich erniedrigt und dann zweitens, er hat die Gestalt eines Knechtes angenommen. Drittens, er ist in Gleichheit der Menschen geworden. Und jetzt kommt dieser andere Ausdruck, in der Gestalt wie ein Mensch erfunden. Das heißt, er hat also auch sich so verhalten, wie Menschen sich verhalten, wirklich menschlich verhalten. Das war auch eine Erniedrigung. Also er wurde nicht nur einfach ein Mensch, aber war irgendwie einfach sagen wir, gar nicht wirklich Mensch in seinem Verhalten. Aber dann sogar in seiner äußeren Erscheinung war er echt Mensch. Er wurde ein wirklicher Mensch, aber auch in seinem Verhalten wie ein richtiger Mensch. Und dann fünftens, er erniedrigte sich indem er gehorsam war bis zum Tod, aber das ist also fünftens, er erniedrigte sich selbst, sechstens, indem er gehorsam war bis zum Tod, aber nicht bis zu irgendeinem Tod, sondern bis zum schändlichsten Tod, zum Tod am Kreuz. Das sind sieben Stufen. Und dann haben wir die Antwort Gottes, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und das ist eben geschehen durch die Auferstehung, durch die Himmelfahrt und durch das Sitzen zu Rechten Gottes. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist. Welcher Name ist hier gemeint, den er dann empfangen hat?
Der Herr.
Ja? Wo steht das?
Herr der Herren und König der Könige.
Ja gut, aber dieser Ausdruck kommt jetzt nicht in dieser Stelle vor. Das stimmt. Aber hier geht es darum, er hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Welcher Name ist gemeint? Es heißt ja hier im Vers 10, auf dass in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge. Aber den Namen Jesus hatte er ja schon. Der wurde ihm ja im Zusammenhang mit der Menschwerdung gegeben. Aber dann wird eben weiter erklärt, damit jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Kyrios ist, Herr. Und darum sagt eben auch Petrus in der Pfingstpredigt, dass Christus auferstanden ist und Gott hat ihn zum Herrn gemacht. Und da bezieht er sich natürlich zurück auf Psalm 110. Der Herr sprach, oder Jahwe sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten. Also Gott hat ihm den Titel Herr gegeben, als Mensch. Hat er ihm diesen Ehrentitel gegeben und so sitzt er eben zur Rechten Gottes. Jetzt fällt nämlich auch auf, in den Evangelien wird der Sohn Gottes meistens genannt Jesus. Und wenn man dann die Apostelgeschichte weiterliest, es beginnt schon mit Petrus in Apostelgeschichte 1, da spricht er über den Herrn Jesus. Und dann wird das eigentlich zur üblichen Bezeichnung in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen immer wieder Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und das hängt damit zusammen, dass er eben diesen Titel bekommen hat als Gottes Antwort auf seine Erniedrigung. Genauso wie das der Herr Jesus erklärt hat in Matthäus 23, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das vollkommenste Beispiel ist eben seine Erhöhung zur Rechten Gottes. Und das Neue Testament ist voll davon, von diesem Zeugnis, dass er zur Rechten Gottes, also diesen höchsten Ehrenplatz hat. Und weil er diesen Ehrenplatz heute einnimmt, ist es eben wichtig, dass wir ihm diese Ehre auch geben, indem wir ihn auch bewusst eben Herr Jesus nennen. Und nicht einfach ja, üblicherweise...
Im Griechischen immer Kyrios.
Für Herr, ja. Ja. Aber es ist so, im Neuen Testament gibt es die Nuancierung, wenn der Name Jahwe gemeint ist aus dem Alten Testament, dann ist es im Neuen Testament sehr oft Kyrios ohne Artikel. Also nicht Hokyrios, der Herr, sondern ohne Artikel. Und dann meint das speziell Jahwe. Ich kann das kurz zeigen. Matthäus 1. Das entspricht eben der Art, wie man in der Synagoge vorliest. Schon von alters her hat man begonnen, den Namen Jahwe beim Vorlesen zu vermeiden. Und jedes Mal, wenn Jahwe kommt, aus dem Empfinden der Heiligkeit Gottes heraus, das dritte Gebot sagt, du sollst den Namen Jahwes nicht zum Eiteln aussprechen. Also um zu verhindern, dass es irgendwie eitel und unwürdig ausgesprochen werden könnte, hat man das ersetzt durch Adonai. So machen das heute weltweit in den Synagogen. Adonai. Und in der griechischen Übersetzung, der ältesten Übersetzung des Alten Testaments, drittes Jahrhundert vor Christus, da haben wir dann begonnen, eben das zu ersetzen durch Kyrios. Und im Neuen Testament ist das wieder weitergeführt worden. Also der Heilige Geist bestätigt diese Art und Weise des Redens von Gott. Und so können wir das kurz mal anschauen in Matthäus 1. Jawohl, 22 und 23.
Dies alles aber geschah, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, welcher spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen.
Jawohl. Also, und da steht jetzt eben im Griechischen nicht von dem Herrn, sondern einfach, was von Herrn geredet ist. Und das macht klar, Herr meint hier den Namen Jahwe. Und wir hatten ja in Matthäus 22 gelesen, wo der Herr Jesus diesen Psalm 110 zitiert. Ja, da ist er dann eben zweimal Kyrios und auch hier jetzt aber beides Mal mit Artikel. Also darum muss man das so korrekt sagen. Oft und besonders eindeutig ist es, wenn eben Kyrios ohne Artikel verwendet wird als Ersatznamen für Jahwe. Und manchmal kann aber auch mit Artikel gemeint sein Jahwe. Aber dann im Neuen, wenn es auf den Herrn Jesus bezogen ist, als Mensch, eben seit der Himmelfahrt und seinem Sitzen zu Rechten Gottes, ist dann eben Hokyrios oft eben dieser Titel, den Gott ihm gegeben hat, als Ehre für seine Erniedrigung. Also tendenziell ist Kyrios ohne Artikel speziell Jahwe, aber nicht ausschließlich. Ja. Ja, genau.
Ist das auch Kyrios an anderen Stellen? Wahrscheinlich.
Ja, ja, klar.
Und ganz eng die engsten Jünger, die da zusammen sind.
Ja, und es fällt übrigens auf, dass dieser Ausdruck sich plötzlich in den Evangelien häuft, Herr, ab der Auferstehung. Ja. Also es kommt an ganz einfachen Stellen in den Evangelien schon vorher vor, aber meistens ist es Jesus. Und das bezeichnet eben ihn als den Sohn Gottes, der sich erniedrigt hat, hier auf Erden. Und sobald er dann eben sich zu Rechten Gottes setzt, oder schon ab der Auferstehung, kommt dann gehäuft dieses Herr, und in den Briefen ist es die übliche Bezeichnung Herr Jesus Christus. Ja, genau. Das ist genau die Sache. Die Zeugen Jehovas haben an sehr vielen Stellen haben sie Jehova eingesetzt, obwohl eben im Grundtext nie Jehova steht und auch nicht Jahwe, die richtige Aussprache, sondern Kyrios. Und sie gehen dann davon aus, es sei eben ursprünglich, wäre das so in den Handschriften gewesen. Ist natürlich ein Unsinn, denn von den Handschriften her ist das überhaupt nicht zu belegen. Ja klar, aber damit können Sie nicht belegen, dass eben im Neuen Testament der Name Jehova ursprünglich benutzt worden wäre.
Die Christen von Christus, ne?
Ja klar. Aber eben im Neuen Testament kommt der Name Jehova oder Jahwe nicht vor, nur eben mit dem Ersatzwort Kyrios. Übrigens war es dann noch so, im Judentum hat man auch noch andere Ausdrücke benutzt, um Jahwe zu ersetzen. Zum Beispiel Himmel. Und darum sagt der Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich will zu meinem Vater umkehren und sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das heißt gegen Jahwe. Oder man hat auch den Ausdruck verwendet, Majestät. Und das haben wir in Hebräer 1. Der Herr Jesus hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist Jahwe. Oder in den aramäischen Targumim wird Jahwe oft ersetzt durch Memra Adonai, das Wort des Herrn. Und das ist genau der Bezug zu Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. das Wort ist nichts anderes als Jahwe. Und ist auch dort nochmals eine klare Bestätigung, dass eben der Sohn Gottes Jahwe ist. Genauso wie der Vater, genauso wie der Heilige Geist.
Also,
ja? Ja, darum habe ich ja vorhin gesagt, dass Jehova eigentlich eine falsche Aussprache ist. Aber im Prinzip macht das ja nicht viel aus, weil der Sinn der Wörter hängt im Hebräischen ganz stark an den Konsonanten. Also selbst wenn jemand eben das so ausspricht, kann man nicht sagen, das sei vollkommen falsch, man versteht es eben doch. Aber effektiv ist es so, es ist nicht mal die korrekte Aussprache und es gibt Umschriften mit griechischen Buchstaben, die in zeitlich sehr weit zurückreichen, die klar machen, dass die Aussprache zur Zeit Jesu Jahwe war. Bis zum Jahr 70 hat der hohe Priester den Namen Jahwe ausgesprochen, jeweils am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, 10-mal. Und auch täglich, wenn die Priester das Volk im Tempel gesegnet haben mit Jeverachecha, Yahweh, Veyishmerecha, der Herr segne dich und behüte dich und so weiter, der Segen aus 4. Mose 6, da haben sie Yahweh im Tempel ausgesprochen. Gut, jetzt gehen wir zurück zu Psalm 110. Jetzt haben wir gesehen, was es bedeutet, dieses Sitzen zu Rechten. Und jetzt die Verheißung, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also damit wird klar, der Messias wird den höchsten Platz bekommen und dann kommt eine Zeitperiode, wo man eigentlich warten muss, bis dann wirklich alle Feinde sichtbar ihm unterworfen sind. Also, wir können aus dem Alten Testament entnehmen, wenn der Messias kommt, wird er sterben. Das haben wir letztes Mal angeschaut, Daniel 9, Vers 25. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Aber er musste auferstehen. Das hatten wir früher schon gesehen im Psalm 16. Dort sagt der Messias, du wirst meine Seele nicht dem Scheol lassen, dem Totenreich. Und wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Also er musste auferstehen und er musste auch gen Himmel fahren und schließlich den Platz zur Rechten Gottes einnehmen. Wir finden alle diese drei Stufen schön zusammengefasst in Jesaja 53. Eigentlich Jesaja 52. Dort ist die Kapiteleinteilung nicht sehr geglückt. Man hätte eigentlich Kapitel 53 beginnen lassen sollen. Das ist eine spätere Hilfe, die man hinzugefügt hat, die Kapiteleinteilung. Man hätte Kapitel 53 beginnen lassen sollen mit Jesaja 52, 13. Dort beginnt die Prophetie über den leidenden Gottesknecht. Liest jemand kurz vor? Ja, und so weiter, bis dahin. Also, ab Vers 14 werden die schrecklichen Leiden des Messias beschrieben. Entstellt. Sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes. Und dann in den weiten Versen kommt, er hatte keine Gestalt, keine Pracht, als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Und so weiter. Aber bevor der Heilige Geist beginnt durch den Propheten Jesaja die tiefe Erniedrigung und die Leiden des Messias zu beschreiben, fasst er in einem Vers den Triumph des Gekreuzigten zusammen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wir können sagen, erhoben aus dem Grab, erhöht werden in der Himmelfahrt, sehr hoch sein zur Rechten Gottes. Also die Antwort Gottes auf die Leiden seines Christus, die wird gleich hier vorweggenommen. Im Midrash Tanchuma, das ist ein rabbinisches Buch aus dem wahrscheinlich 9. Jahrhundert, aus dem Mittelalter, da steht zu dieser Stelle, siehe, mein Knecht wird klug handeln. Dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist. Erhabener als Abraham, erhöht über Mose, höher als die dienenden Engel. Schön, man meint, man liest den Hebräerbrief. Das ist ja genau die Argumentation im Hebräerbrief. Und das macht natürlich wieder deutlich, offensichtlich hat der Schreiber des Midrash Tanchuma solche Gedanken im Judentum aus früher Zeit hier überliefert. Und auch der Apostel Paulus, der zu den Füßen Gamaliels war, hörte damals schon solche Auslegungen. Das erklärt diese frappante Parallele zwischen Hebräerbrief und Midrash Tanchuma. Und so gibt es übrigens noch viel mehr solcher Parallelen. Ja, also das eben zu diesen drei Stufen der Erhöhung Christi. Aber dann steht eben, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Und da wird klar, hier ist also eine Zeit, wo man warten muss, bis endlich alle Feinde besiegt sind. Das ist nicht plötzlich so. Und wenn wir zurückdenken an das letzte Mal, wo wir ausführlich uns angeschaut haben, dieser lange Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, das ist genau diese ganze Periode des Wartens, bis einmal alle Feinde zu den Füßen des Messias gesetzt sind. Und dieses Bis ist sehr, sehr wichtig. Schlagen wir mal auf in Matthäus 23. Ich habe ja erklärt, Kapitel 22, 23, das war alles an diesem Dienstag vor Karfreitag. Und am Schluss dieses Tages, an dem deutlich wurde, dass die Führerschaft Judas den Messias verwirft, sagte Herr Jesus in Matthäus 23, Vers 37, wer liest?
Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt.
Und jetzt kommt's.
Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Jawohl. Also der Jesus kündigt an, es kommt zum Untergang des Tempels. Siehe, euer Haus, euer Tempelhaus, wird euch Wüste gelassen. Und jetzt werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis einmal die Zeit kommt, wo ihr mich willkommen heißen werdet. Und dieser Satz aus Psalm 118, auf Psalm 118 werden wir dann bald mal kommen, dort wird der Vers, der Gruß wiedergegeben, wie der Messias empfangen werden soll. Baruch haba, beshem Adonai. Baruch haba heißt wörtlich gesegnet, der da kommt. Aber als Redewendung im Hebräischen bedeutet das willkommen. Also auch heute in Israel, wenn jemand auf Besuch kommt, man öffnet die Tür, sagt man Baruch haba oder in der Mehrzahl Bruchim habaim. Gesegnet, die da kommen, das heißt willkommen. Und das ist der Gruß für den Messias. Baruch heißt eben gesegnet oder gepriesen. Also besser wäre hier nicht gepriesen, sondern gesegnet oder willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Das hatten die Menschen gerufen an Palmsonntag. Aber das war eine äußerliche und einfach eine rein äußerlich gefühlsmäßige Sache. Am Freitag nach Palmsonntag wurde der Messias gekreuzigt. Und so sagt der Herr Jesus: Jetzt wird euer Tempel verwüstet werden und ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, wo ihr dann mich begrüßen werdet, wirklich von Herzen mit Baruch Haba Beshem Adonai. Und dann wird der Herr Jesus seine Herrschaft übernehmen als König der Welt und wird wirklich seinen Fuß auf seine Feinde legen. Denn das ist die Aussage im Psalm 110. Wörtlich steht hier: Bis ich gelegt haben werde deine Feinde als Schemel deiner Füße. Also nicht die Feinde kommen unter den Schemel, sondern die Feinde selber bilden den Schemel der Füße. Aber in der Antike war das gewissermaßen das Zeichen des Sieges, des Triumphs, wenn man den Fuß auf den Feind so symbolisch setzen konnte. Gut, jetzt sind wir ein Vers weit gekommen. Und da fahren wir dann das nächste Mal fort, wenn wir mit den messianischen Psalmen weiterfahren. Im Juni haben wir das Spezialthema, das wird uns dann gleich Peter noch mal kurz erklären. Und wir wollen jetzt noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dich preisen, dass du diesen höchsten Platz der Ehre eingenommen hast. Wir sehen das heute noch nicht, dass dir alles unterworfen ist. Denn noch nicht ist es sichtbar geworden, dass du deine Macht über alle deine Feinde antrittst. Aber wir wissen, dass du diesen Platz inne hast und wir stellen uns auf deine Seite, so wie diese treuen Männer sich damals auf die Seite von David gestellt hatten, als er noch der verworfene König war. Und Herr Jesus, wir wissen, einmal werden wir auch an deiner Seite stehen, wenn du wirklich deine Rechte als König antreten wirst. Und wir freuen uns darauf. Und wir danken dir, dass wir mit den Augen des Glaubens schon jetzt dich sehen dürfen in deiner Herrlichkeit. Und dieses Bewusstsein auch ausdrücken dürfen, indem wir dich Herr Jesus nennen. Und hilf uns, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass diese Herrschaft sich wirklich zeigt darin, dass du alle Bereiche und Gebiete in unserem Leben auch wirklich regierst und leitest zum Segen für uns persönlich, für unsere Ehen, für unsere Familien, da wo du uns hingestellt hast. Wir danken dir dafür. Amen.